Als ich die Nachrichten aufgenommen habe, wusste ich nicht, dass sie wichtig werden würden. Und normalerweise veröffentliche ich auch nichts. Aber das ist eine große Geschichte.
Die meisten Menschen haben wahrscheinlich eine Meinung zu Nord Stream und dem, was da am 26. September 2022 passiert ist. 4 Explosionen, 3 zerstörte Pipelines. Aber wissen, was genau passiert ist, das tun nur die wenigsten Menschen. Irgendwo dazwischen sind Ermittler in mehreren Ländern, dann gibt es JournalistInnen wie uns und da ist James.
Ich bin ein Ex-Geheimdienstoffizier der britischen Marine.
Intelligence Officer.
James heißt eigentlich anders, auch seine Stimme ist verfremdet. Er ist zwar im Ruhestand, seit 2018, aber er macht weiter das, was er früher für Militär und Geheimdienste gemacht hat.
I spent 32 years on the sea and underneath it.
Ich bin 32 Jahre zur See gefahren und habe viel Zeit mit Aufklärung und Überwachung unserer traditionellen Gegenspieler verbracht, der russischen Marine.
Our traditional adversary, the Russian Navy. And over the course of those 32 years, I gained a good deal.
Und in diesen 32 Jahren habe ich einiges über sie gelernt.
That target.
Diese Erfahrung setzt James inzwischen zu Hause in seiner Wohnküche ein. Da sitzt er irgendwo in Großbritannien und hört Funksprüche der russischen Flotte in der Ostsee. Für ihn ist das ein Zeitvertreib, so wie andere Sudoku spielen. Und James glaubt dabei, eine Spur nach Moskau entdeckt zu haben.
Es ist ein großes Rätsel. Viele versuchen es zu lösen. Und ich glaube, dass meine gesammelten Daten etwas damit zu tun haben.
Ich bin Sandra Sperber und ihr hört Operation Nord Stream. Wir rekonstruieren in diesem Podcast den Anschlag auf Deutschlands wichtigste Pipelines. Zumindest waren sie das mal, die Ostsee-Pipelines aus Russland. Vor fast genau einem Jahr wurden sie gesprengt. Seitdem ermitteln deutsche und ausländische Behörden unter größter Geheimhaltung. Für diesen Podcast sind wir vom Spiegel gemeinsam mit Kollegen des ZDF zum Ort des Anschlags gefahren. Mit der Andromeda. Das ist die Segeljacht, die auch die mutmaßlichen Attentäter genutzt haben.
Klar zum Segel setzen.
Das ist die dritte Folge von Operation Nord Stream. Wenn ihr hier gerade erst einsteigt, dann hört ihr am besten vorher noch Folge 1 und 2. Wir sind nämlich schon mitten auf der Ostsee und wir sind auf dem Weg zu einem winzigen Hafen in der Nähe der Tatorte, wo auch die Sprengcrew Halt gemacht haben soll.
Our small holiday island is the spot of the world's attention in just a blink.
In dieser Folge geht es aber auch um Zweifel. Wer kommt als Täter noch in Frage? Was haben die russischen Schiffe mit dem Anschlag zu tun, die Schiffe, die James gehört hat? Hätte Russland ein Motiv? Und haben Putins Geheimdienste uns vielleicht ausgetrickst, ein Täuschungsmanöver inszeniert?
Das ist zu perfekt, das ist Hollywood.
Was ist am 26. September 2022 wirklich passiert? Wie sprengt man eine Pipeline? Wer ist zu sowas in der Lage und wem nützt die Operation Nord Stream?
This is the sailing vessel Andromeda. Over.
Also es ist jetzt Tag 2 unseres Segelturns. Das Wetter ist immer noch fantastisch. Blauer Himmel, wirklich glatte, spiegelglatte Ostsee. Leider nicht so viel Wind. Deshalb fahren wir gerade mit Motor. Wir haben heute Morgen die Insel Rügen verlassen. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Bornholm bzw. Christiansø. Bornholm, das ist eine relativ bekannte und große dänische Insel in der Ostsee. Weniger bekannt ist die kleine Insel Christiansø, die daneben liegt. Und vor allem sind Christiansø und Bornholm, wenn man so auf die Karte schaut, die nächstgelegenen Inseln, die nächsten Häfen in der Nähe der Stellen, wo die Pipeline gesprengt wurde. Vor uns liegen mehr als 170 Kilometer auf dem Seeweg. Das bedeutet etwa 12 Stunden segeln oder eben mit dem Motor fahren. Wir sind mittags in Rügen aufgebrochen, nachts wollen wir dann im Hafen von Christiansø festmachen. Wir planen für die Strecke einen Tag. Die mutmaßliche Sprengcrew war allerdings 10 Tage mit der Andromeda in dem Gebiet unterwegs. Wo genau, wissen wir nicht. Aber sie soll genau wie wir mit Motor gefahren sein. Das haben die Ermittler anhand eines Zählers nachvollzogen. 10 Tage, die bis heute nicht genau rekonstruiert werden konnten.
Ein Problem war von Beginn an, dass die Andromeda kein automatisches Identifikationssystem hatte, also das sogenannte AIS, über die man sie hervorragend auf offener See ihre Route hätte verfolgen können.
Das ist mein Kollege Marcel Rosenbach, der mit mir auf der Andromeda unterwegs ist.
Es gibt spezielle Plattformen, das im Prinzip dann auch nicht nur Behörden können, sondern jedermann das nachverfolgen kann. Das ist in diesem speziellen Fall eben leider nicht gelungen.
Auf diesen Plattformen wie Schiffsradar.de oder Vesselfinder.com tauchen Freizeitjachten auf und vor allem große Schiffe wie Fähren, Tanker oder auch militärische Patrouillenboote. Aber die Andromeda war nicht das einzige verdächtige Schiff, das quasi versteckt, also ohne Tracking-System unterwegs war. Skandinavische Kollegen haben über mehrere verdächtige russische Schiffe in der Nähe der Tatorte berichtet. Und ich muss zugeben, als Ende September 2022 klar wurde, dass die Pipelines durch einen Anschlag zerstört worden sind, war das auch mein erster Gedanke. Waren doch bestimmt Putins Leute. Das war natürlich erstmal nur so ein Gefühl. Aber in Folge 1 haben wir ja unter anderem über die sogenannte hybride Kriegsführung gesprochen. Also, dass Russland gezielt Verunsicherung und Ängste schürt, auch in Deutschland. Da würde ein Anschlag auf die Gasversorgung schon ins Bild passen. Wäre das nicht auch viel plausibler, dass hinter so einer Tat eine richtig groß angelegte Geheimoperation steckt, mit Kriegsschiffen und so weiter? Und nicht eine sechsköpfige Crew auf einer Freizeitjacht? Schauen wir uns also jetzt die Spuren an, die nicht in die Ukraine führen, sondern nach Russland oder sogar in die USA.
Du musst fünf oder sechs Typen gleichzeitig zuhören. Mitten in der Nachricht von dem einen kam schon der nächste, dessen Nachricht ich auch notieren wollte.
Copy his message.
Das ist James, der britische Ex-Geheimdienstmann, der schon ganz zu Beginn der Folge von seinem speziellen Hobby erzählt hat. Mehr als 30 Jahre hat er für Militär und Geheimdienste die Ostsee abgehört und die Aktivitäten der russischen Flotte verfolgt. Jetzt als Rentner macht er damit einfach weiter und entdeckt dabei ein mögliches Puzzlestück im Fall Nord Stream. James hat Journalisten aus Skandinavien davon erzählt.
When you're conducting the surveillance operations,
in dem Moment, in dem du Überwachungsoperationen durchführst, verstehst du nicht unbedingt die Relevanz von dem, was du da machst. Du nimmst die Information, schaust sie an, analysierst sie. Dann liegen die Infos einfach da.
But it basically sits there. It was only in September of 2022 when the Nord Stream explosions happened.
Erst im September 2022, nachdem plötzlich die Nord Stream Explosionen passiert sind, habe ich nochmal meine Daten angeschaut, um nachzusehen, ob es irgendwelche fragwürdigen Geschehnisse in dem Zeitraum gegeben hat.
During the preceding time frame.
James geht die Bewegungsprofile durch, die er mit seinen Abhöraktionen von Putins Flotte erstellt hat. Genau, abhören. James vertraut also nicht nur auf Webseiten wie Vesselfinder, das kann ja jeder, sondern der Rentner setzt sich an seinen Computer und durchforstet bestimmte Funkfrequenzen, auf denen russische Schiffe regelmäßig ihre Positionsdaten nach Russland durchgeben. So kann er auch Schiffe verfolgen, die ihr Tracking-System ausgeschaltet haben, sogenannte Dark Ships. Und James hat etwas gehört. Anfang Juni 2022 beobachtet er zwei Schiffe. Eines davon ist die rund 86 Meter lange Sibiryakov.
Sibiryakov is a scientific vessel. It supports underwater activity.
Sibiryakov ist ein Forschungsschiff. Es begleitet Unterwasseroperationen. Deshalb wird die Besatzung auch geübt sein im Umgang mit Equipment, das unter Wasser gelassen wird.
That is placed into the water. But perhaps more importantly,
aber wahrscheinlich noch wichtiger ist, dass man vom Heck des Schiffs aus Unterwasserfahrzeuge starten kann.
Underwater vehicles.
Zwischen dem 14. und 15. Juni erreicht die Sibiryakov mehrfach Positionen in der Nähe der späteren Explosionsorte. Das ist etwa der Zeitraum, für den es auch Geheimdienstwarnungen über einen bevorstehenden Anschlag eines ukrainischen Kommandos gab. Warum war die Sibiryakov da in Tatortnähe? Waren auch die Russen gewarnt und wollten die Pipeline schützen? Oder haben sie selbst den Anschlag vorbereitet? Laut Experten begleitet die Sibiryakov häufig russische U-Boote auf Testtauchfahrten. James sagt aber, es sei das erste Mal in seinen jahrelangen Abhöraktionen, dass er das Spezialschiff in diesem Bereich der Ostsee gefunden hat.
Now if we think about what happened to Nord Stream.
Wenn wir jetzt überlegen, was bei Nord Stream passiert ist, es gab ja eine Explosion, die darauf schließen lässt, dass irgendein Sprengsatz auf den Pipelines angebracht wurde. Also Sibiryakov hätte die perfekten Möglichkeiten, diese Operation durchzuführen.
Sibiryakov would be perfectly capable of conducting that operation.
Wir haben die russische Regierung nach dem Schiff gefragt, aber nie eine Antwort bekommen. Wenige Tage vor den Anschlägen ist die Sibiryakov wieder vor Bornholm unterwegs, wieder in der Nähe der späteren Tatorte, zusammen mit auffallend vielen anderen russischen Schiffen. Und wieder haben sie ihr automatisches Tracking- und Identifikationssystem ausgeschaltet. Ein Patrouillenboot der dänischen Marine hat diese Dark Ships in der Nacht vom 21. auf den 22. September entdeckt, also 4 Tage vor den Explosionen. Haben die Russen da die Sprengung ihrer eigenen Pipelines vorbereitet? Dann hätte James mit seinen privaten Abhöraktionen einen entscheidenden Hinweis gefunden.
Die Ergebnisse seiner Recherchen sind ja publiziert worden und das hat meiner Kenntnis nach beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe für erhebliche Heiterkeit gesorgt.
Das sagt mein Kollege Fidelius Schmidt. Er ist bestens vernetzt in Geheimdienste und Ermittlerkreisen. Und der erwähnte Generalbundesanwalt, das ist der Mann, der die deutschen Ermittlungen im Fall Nord Stream leitet, Peter Frank. Der glaubt nicht an die Theorie, dass russische Schiffe an der Sprengung beteiligt waren.
Ich meine, das sind irgendwelche Schiffe, die sich verdächtig bewegen, aber das ist ein Szenario, okay, aber es hat halt nichts mit wirklichen Indizien zu tun.
Fidelius bezweifelt, dass Russland ein Motiv hat. Warum sollte das Land ein Interesse daran haben, die eigene Pipeline zu zerstören? Schließlich könnte man dort darauf spekulieren, dass Deutschland vielleicht in ein paar Jahren wieder russisches Gas kauft oder in einem harten Winter dringend Gas braucht und so erpressbar wird.
Ich habe recht früh nach den Anschlägen mit jemandem, der sich bei russischen Geheimdiensten sehr gut auskennt, ich kann den Namen nicht nennen und auch das Land nicht nennen, aus dem er stammt. Und er hat einfach nur zu mir gesagt, why should I blow the gas up when I can simply switch it off?
Also warum sollte sich Putins Regime diese Mühe machen, wenn sie den Gashahn einfach zudrehen können? Damals, Ende September 2022, hatte Russland das ja bereits gemacht. Es floss kein Gas mehr nach Deutschland. Da gibt es aber noch eine Theorie. Ich nenne sie mal die Versicherungsbetrugstheorie. Denn Russland hat mit dem Gashahnabdrehen ja Lieferverträge gebrochen. Wenn nun Unbekannte die Pipelines zerstören, könnte das als höhere Gewalt gelten. Und Russland könnte so Vertragsstrafen entgehen. Lieferung unmöglich. Viele Milliarden gespart.
Das beruht auf der Überlegung, dass Russland sich noch irgendwie an irgendwelche Verpflichtungen gebunden fühlt. Und das ist ja einfach nicht der Fall.
Aber was haben dann die Sibiryakov und die anderen Darkships da an den späteren Tatorten gemacht? Warum waren sie schon im Juni ganz in der Nähe?
Da waren NATO-Manöver kurz vorher, im Juni oder währenddessen. Und dann sind die natürlich andauernd da unterwegs.
Dieses Manöver namens Baltops nennt die Bundeswehr, Zitat, wichtigstes jährliches Marinemanöver der NATO in der Ostsee. Mehr als 45 Schiffe, 75 Flugzeuge und rund 7000 Soldatinnen und Soldaten waren 2022 dabei. Und dieses NATO-Manöver kam auch in der Geheimdienstwarnung vor, über die wir schon in den letzten beiden Folgen gesprochen haben. Da hatte der niederländische Militärnachrichtendienst vor einem Anschlag gewarnt, während des Baltops-Manövers.
Rein theoretisch ist, wenn die Niederländer das mitbekommen haben und die Amerikaner, es auch möglich, dass die Russen das mitbekommen haben.
Vielleicht waren also die Schiffe unterwegs, um mögliche Angreifer abzuschrecken oder aufzuhalten, weil auch russische Geheimdienste vorab von dem geplanten Anschlag erfahren haben könnten.
Die sind traditionell über den FSB sehr, sehr gut aufgestellt in der Ukraine. Die haben eine gute technische Aufklärung. Also der russische Geheimdienst ist schon nicht schlecht, auch wenn er in der Ukraine jetzt grosso modo versagt hat. Aber denkbar ist das.
Wenn man nur ein bisschen auf Twitter liest, also auf X liest, dann stolpert man schnell über diese alternativen Szenarien, die nicht zur Andromeda-Yacht führen, die nicht in die Ukraine führen. Da werden Schiffsdaten verglichen, Theorien gesponnen und ziemlich oft taucht dann irgendwann dieser Auftritt von US-Präsident Joe Biden auf.
There will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.
Es wird Nord Stream 2 nicht mehr geben, wenn Russland die Ukraine überfällt. Wir werden dem ein Ende setzen. Das hat Joe Biden wirklich so gesagt. Neben ihm stand Bundeskanzler Olaf Scholz. Das war Anfang Februar 2022. Also kurz vor Beginn der Invasion und rund 7 Monate vor dem Anschlag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus.
Ich bin sehr dankbar, dass wir heute so ausführlich miteinander sprechen konnten.
Olaf Scholz ist da gerade erst Bundeskanzler geworden. Es ist sein Antrittsbesuch.
Wir sind in einer sehr, sehr schwierigen Situation und es ist gut, dass Joe und ich das intensiv diskutieren konnten.
Und direkt geht es um ein heikles Thema, bei dem die USA schon lange die Bundesregierung kritisieren, Nord Stream 2. Das Pipeline-Projekt mit Russland, das die Deutschen zu dem Zeitpunkt noch immer weiterlaufen lassen wollen. Da stehen schon rund 100.000 russische Soldaten an der ukrainischen Grenze und bereiten den Angriff vor.
How will you do that?
Eine Reporterin fragt nach. Sie will wissen, wie genau Biden bei einer Invasion das Projekt Nord Stream 2 beenden will. Ich verspreche Ihnen, wir werden das beenden können. Das klingt wie eine Drohung. Bis dahin hatten die USA schon allerlei Firmen mit Sanktionen abgestraft, die an der Pipeline mitbauen. Wer Nord Stream 2 in die Ostsee legt, kann keine Geschäfte mit den USA oder amerikanischen Firmen machen. Aber ich schweife ab. Zurück zu Biden. Das Zitat zeigt, wie sehr die USA die Pipeline ablehnen. Nur hat Joe Biden sie deshalb auch gut ein halbes Jahr später in die Luft jagen lassen? Zu einem Zeitpunkt, als Russland die Gaslieferungen über Nord Stream 1 eingestellt hatte und als selbst der Bundesregierung klar geworden war, dass Nord Stream 2 keine Zukunft hat?
Das ist eine Sache, über die ich lange nachgedacht habe. Ich würde das eher für eine leere Drohung halten. Die wären dazu in der Lage. Aber wenn sie es gemacht hätten, dann hätte es deutlich schlimmer spitz auf Knopf stehen müssen, als es im September 2022 stand.
Da müssen wir auf jeden Fall rum.
Es ist fast Mitternacht und ganz schön dunkel auf der Ostsee.
Das Hauptleuchtfeuer ist rot.
Unser zweiter Segeltag auf der Andromeda geht zu Ende.
Das ist so ein Einfahrtsleuchtfeuer, das ist ganz hübsch, das ist ein kleines Hütchen.
Frithjof, unser Skipper, beugt sich über eine Seekarte.
Wir sind kurz vor Kristiansø oder auf Deutsch vor den Erbseninseln. Eine kleine Inselgruppe nordöstlich von Bornholm.
Jetzt so bei Dunkelheit ist es ziemlich eng, wenn ihr so hier auf die Karte schaut. Das ist ein ganz kleiner Hafen, oder?
Genau, es ist ein ganz kleiner Hafen. Dadurch ist es ein bisschen aufregend. Jetzt müssen wir, natürlich haben wir digitale Seekarten, wonach wir sehr genau fahren können. Aber das ist natürlich auch nie die ganze Weisheit. Wir warten jetzt, dass wir noch ein Sektorenfeuer sehen, was uns dann sozusagen die Peilung der Hafeneinfahrt anzeigt.
Hier vor Kristiansø soll die Andromeda vor gut einem Jahr auch gesehen worden sein. Es ist der nächstgelegene Hafen zu den Tatorten. Wir fahren mit dem Boot durch die schmale Hafeneinfahrt und sind überrascht. Hier ist alles voller Boote.
Kommen wir hier nicht längs? Es sind Leute an Bord. Frag doch mal.
4 oder 5 Yachten liegen schon im Päckchen, also aneinander gebunden, weil es an der Kaimauer nicht genug Platz für alle Boote gibt. Auch wir müssen jetzt mitten in der Nacht an einem fremden Boot festmachen. In der einzigen Kneipe am Hafen sehen wir, warum an einem Sonntagabend so viele Leute auf dieser kleinen Insel sind. Sie sind zum Feiern hier. Jemand erzählt von einem Konzert, das wir gerade verpasst haben. Dafür landen wir quasi auf der Aftershow-Party mit Akkordeonspieler. Am nächsten Morgen bei Tageslicht wird mir klar, dass die Erbseninseln ihren Namen tatsächlich verdient haben. Ich laufe zum Duschhäuschen des Hafens, das ein bisschen am Berg liegt, und von dort kann man die komplette Insel überblicken. Eine schmale Fußgängerbrücke führt auf die noch kleinere Nachbarinsel. Weniger als 100 Leute wohnen hier. Das Setting ist wunderschön, aber wenn man einen Anschlag plant und unerkannt bleiben will, irgendwie auch ganz schön riskant, so ein kleiner Hafen, oder?
It's a very, very small island, but an island who has a lot of visitors.
Eigentlich nicht, meint Sören Andersen, der Verwaltungschef von Kristiansø, denn es würden sehr viele Touristen auf seine kleine Insel kommen.
On a very good day here, we are 1,000 guests here and maybe 50 ships in the harbor coming in, going out during the day.
Rund 1,000 Besucher an schönen Tagen und etwa 50 Schiffe im Hafen. Das sei nicht ungewöhnlich. Wir haben Sören Andersen in einem alten weißen Häuschen direkt neben dem Hafen getroffen und ihn nach der Andromeda gefragt.
It's a special boat because it has made a lot of noise here on our small holiday island.
Dass die mutmaßlichen Bombenleger hier gut eine Woche vor dem Anschlag gewesen sein sollen, hat im Nachhinein viel Trubel verursacht, sagt Andersen. Ermittler waren bei ihm. Aber ohne den Besuch der Ermittler und die Fragen nach dem mutmaßlichen Sprengkommando wäre die 15-Meter-Yacht nicht weiter aufgefallen, selbst mit viel Tauchausrüstung an Bord.
We have many boats in the harbor, big boats, and many of those boats have diving equipment for deep dives. So that's not anything that would be special to remark here on the island.
Die Segeljacht ist also eine recht gute Tarnung hier auf den Erbseninseln. Die Crew fällt nicht auf und der Hafen ist nur ein paar Stunden Fahrt von den Tatorten entfernt. Macht Sinn, dass Saboteure hier Zwischenhalt machen. Vielleicht ist diese Story aber auch zu stimmig und wir müssen ein Täuschungsmanöver in Betracht ziehen. Also was, wenn uns jemand mit der Segeljacht nur eine wirklich gute Story aufgetischt hat, um damit eine falsche Spur in die Ukraine zu legen? Was, wenn die wahren Täter aber woanders sitzen, zum Beispiel in Russland?
Die Russen sind, muss man sagen, ein bisschen plump, wenn sie was machen wollen. Dann ist es ihnen auch meistens ziemlich egal, ob es nachweisbar ist oder nicht.
Das ist wieder mein Kollege Fidelius, der sich seit mehr als 10 Jahren mit Geheimdiensten beschäftigt.
Ich habe noch keine erfolgreiche False-Flag-Operation gesehen.
Und auch im Fall der Andromeda glaubt Fidelius nicht an eine Täuschung.
Sowas hinzustellen und es dann auch noch geschickt den Falschen in die Schuhe zu schieben, das sehe ich nicht. Schon allein, was das ukrainische Kommando hinbekommen hat, ist so außerordentlich aus operativer Sicht, dass es für mich unvorstellbar ist, dass jemand das noch hinkriegt. Und es auch noch anderen in die Schuhe schiebt durch ganz subtile Spuren. Das sind ja keine ganz offensichtlichen, die man also will, dass sie jemand findet.
Also warum hätte sich die Crew der Andromeda die Mühe mit dem gefälschten rumänischen Pass und mit der Briefkastenfirma in Polen machen müssen, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben? Beide Spuren haben die Ermittler ja nur über Umwege in die Ukraine geführt.
Mit den Worten eines Kontakts aus dem internationalen Sicherheitsapparat ist ganz einfach, der lautete: Das können die Russen nicht. Und deswegen würde ich das Szenario False-Flag-Operation als ein Strohhalm bezeichnen, an den sich Leute, die eigentlich nicht wollen, dass das die Ukraine war, klammern können.
Wir laufen morgens wieder aus, nach einer Nacht im Hafen von Kristiansø. Für uns ist es der dritte Tag auf See mit der Andromeda. Das mutmaßliche Sprengkommando war aber schon tagelang auf der Ostsee unterwegs, als das Boot hier vor einem Jahr angeblich gesehen wurde. Die Spur verliert sich für mehrere Tage. Wahrscheinlich ist die Andromeda in dieser Zeit anderen Booten begegnet, aber niemand hat Verdacht geschöpft. So hat sie ihr Ziel erreicht. Und auch wir kommen dem Ziel unserer Reise näher, dem nördlichen Ort des Anschlags. Ein Anschlag, der Russlands Krieg gegen die Ukraine noch dichter an die Menschen in Deutschland heranholt, der Deutschlands Gasversorgung nachhaltig beeinträchtigt und der für große Unruhe sorgt.
Es geht in erster Linie darum, dass diese Explosion natürlich eine große Schwachstelle, eine große Vulnerabilität ins Blickfeld der Öffentlichkeit und der Politik gebracht haben.
Marcel spricht darüber, was der Anschlag auslöst, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch bei den Behörden, im Sicherheitsapparat.
Wenn es möglich ist, eine derartige kritische Infrastruktur mit einer Segeljacht und einem Spezialteam von wenigen Leuten dauerhaft zu beschädigen, dann stellt man sich natürlich die Frage, was passiert mit Unterwasserseekabeln, die sehr leicht zu durchtrennen sind, beispielsweise noch viel leichter als diese aufwendigen Sprengungen.
Und nicht nur das. Am zweiten Segeltag sind wir mit der Andromeda auch durch einen Offshore-Windpark gefahren. Davon gibt es vor Rügen gleich mehrere und da kommt man mit dem Boot ganz nah ran an die riesigen Windräder. Schwer vorstellbar, wie die und die ganzen Stromkabel auf dem Meeresgrund vor Angreifern geschützt werden können. Darum haben wir nach dem Segeltörn jemanden gesucht, der das wissen müsste.
Mein Name ist Göran Zwistek. Ich bin Fregattenkapitän in der deutschen Marine, viel in der Ostsee unterwegs gewesen.
Denn von 2015 bis 2017 hat Göran Zwistek dort das riesige NATO-Manöver Baltops organisiert, um das es vorhin schon kurz ging. Und er hat Pläne erstellt, wie sich das Militärbündnis auf der Ostsee verteidigen kann. Darum kann er sich noch sehr gut an den Moment erinnern, als er zum ersten Mal vom Anschlag auf die Nord Stream Pipelines gehört hat und sofort alarmiert war.
So ähnlich wie mit diesem 9-11-Moment, zumindest bei mir persönlich, war ich an diesem Tag mit einer Delegation aus dem dänischen Außenministerium zusammensaß und überlegt habe, was es für konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des maritimen Schutzes in der Ostsee, was man so angehen könnte. Und ich gehe dann raus aus dieser Besprechung und dann lese ich die Nachrichten von Nord Stream.
Göran Swistek hat seinen Heimathafen Rostock gegen Berlin eingetauscht. Dort arbeitet er gerade bei einem staatlich finanzierten Think Tank der Stiftung Wissenschaft und Politik. Da beschäftigt sich Swistek mit Verteidigungsstrategien für den Ostseeraum. Er kann uns also die Frage beantworten, wie gut Deutschland eigentlich vor Anschlägen auf Pipelines oder Seekabel geschützt ist. Swistek sagt, bis vor kurzem hatten Bundeswehr- und NATO-Partner einen möglichen Anschlag auf Pipelines gar nicht mal auf dem Schirm.
Zivile Infrastruktur, das haben wir uns nicht wirklich vorstellen können, dass ein staatlicher Akteur vielleicht mal irgendwann in Betracht zieht, auch sich direkt gegen zivile Infrastruktur zu richten, um nicht direkt dem Militär, aber dem Staat halt zu schaden.
Das hat sich spätestens mit dem Fall Nord Stream geändert. Wenn jetzt Militärs wie Swistek sich für ihre Planspiele und Strategien Karten anschauen, dann geht es um die kritische Infrastruktur.
Kritisch ist das, was zum einen die öffentliche Sicherheit gefährdet und zum anderen erhebliche Versorgungsengpässe produziert.
Swistek meint damit nicht einzelne Windparks oder Seekabel. Die gehen immer wieder mal kaputt. Das bedroht aber nicht gleich unsere ganze Versorgung. Wenn aber mehrere Ausfälle zusammenkommen, dann wird es heikel, sagt Göran Swistek. Deshalb sind sogenannte Knotenpunkte besonders gefährdet.
Dort, wo mehrere verschiedene Arten von Infrastruktur aufeinandertreffen. Das heißt, wenn ich mit wenigen mechanischen Einwirkungen mehrere Infrastrukturbereiche gleichzeitig treffen kann. Dort, wo zum Beispiel Stromtrassen verlaufen gleichzeitig, Datenkabel, wichtige Seeverbindungslinien, auch das kann man zu kritischer Infrastruktur rechnen, Transportwege, aber auch Windparks, Plattformen.
In der Ostsee gibt es einige solcher Knotenpunkte. Noch mehr davon liegen in der Nordsee. Da stellt sich natürlich die Frage, wie schützt man diese Anlagen?
Der Betreiber hat eine gewisse Verantwortung zum Schutz seiner Infrastruktur. Bei Datenkabeln, da gibt es mittlerweile die Möglichkeit, dass diese halt in den Seeboden eingebettet werden, dass die mit einer Panzerung versehen werden. Bei Pipelines ist es ähnlich. Nun ist aber beides nicht, sowohl an Land wie auch auf dem Meeresboden, davor so richtig geschützt, wenn ein größerer Akteur, sage ich mal ein staatlicher Akteur, mit gezielten, konzentrierten Aktionen auf diese Infrastruktur einwirken will.
Oder halt 6 entschlossene Profis mit einer schrabbeligen Segeljacht. Wie auch immer. Baulich kann man diese Infrastruktur also kaum schützen. Es gibt aber ja noch die Küstenwache. Es gibt Satelliten und Swistek Kollegen bei der Marine.
Ich kann mit Radarsensoren, mit satellitengestützten Sensoren, Bildern von Satelliten und anderen Hilfsgeräten natürlich mir ein Lagebild erstellen und kann nahezu lückenlos auf diesem beschränkten Raum Ostsee gucken und schauen, was über dem Wasser so passiert.
Unter Wasser wird es allerdings schwierig, sagt Swistek. Denn Satelliten helfen da kaum weiter, sondern höchstens ein enges Netz an Sensoren unter Wasser. Und das gibt es so bislang noch nicht in der Ostsee.
Wenn ich das verschleiern will, gibt es noch ausreichend Möglichkeiten, meine Aktivitäten über und unter Wasser auch zu verschleiern.
Und da sind wir wieder bei der Andromeda. Solche Freizeitjachten, davon habe ich viele in den Häfen gesehen. Die Ostsee ist praktisch voll davon. Und die sind ja in der Regel auch harmlos. Bei der Überwachung hat man sich offenbar bisher auf Kriegsschiffe und U-Boote konzentriert, nicht auf Hobbysegler. Aber was passiert, wenn so ein Schiff nicht nur schnell mal über die Pipelines segelt, sondern stundenlang in der Nähe bleibt? Wir fahren von Christiansö aufs offene Meer hinaus und haben erstmals auf diesem Turn ganz schön hohe Wellen und Segelwetter.
Wenn wir um die Insel rum sind, dann wird's geil.
In der 4. und letzten Folge von Operation Nord Stream kommen wir zu einem der Tatorte. Und wir schauen auf die mutmaßlichen Strippenzieher des Anschlags. Wie weit reichen die Spuren in die Ukraine? Kam der Auftrag von einem Geheimdienst oder einem Oligarchen? Oder sogar direkt von Präsident Zelensky? Und wir schauen auf Berlin. Warum hält die Bundesregierung bisher fast still, wenn es um die Sprengung dieser wichtigen Gasversorgung geht? Wieso achtet das Kanzleramt so penibel auf Geheimhaltung bei den Ermittlungen? Und was passiert eigentlich, wenn der Generalbundesanwalt die Ukraine-Spur öffentlich macht und es tatsächlich Haftbefehle geben sollte? Nächstes Mal bei Operation Nord Stream. Abonniert den Podcast, wo immer ihr am liebsten hört, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Kommenden Montag gibt's dann die nächste Folge und mit Spiegel Plus könnt ihr sie schon jetzt, eine Woche früher, hören. Loggt euch auf spiegel.de ein oder holt euch ein Spiegel Plus Probeabo für nur 1 Euro für die ersten 4 Wochen. Mehr erfahrt ihr unter spiegel.de/Nord Stream. Operation Nord Stream ist ein Spiegel Original Podcast. Host und Redaktion Sandra Sperber, mithilfe von Marius Mestermann, Rebecca Habtemariam und Celine Schuster. Fact-Checking Andrea Sauerbier und Berthold Hunger. Executive Producer Ole Reismann, Line Producer Charlotte Meyer-Hamme. Audioproduktion Philipp Fackler. Und zum Schluss danke an alle Kollegen und Kolleginnen des Spiegel-Rechercheteams, insbesondere an Jörg Diehl, Roman Lehberger, Marcel Rosenbach und Fidelius Schmidt.
This is the sailing vessel Andromeda. Over.